WDR 5. Neugier genügt. Mit Ralf Erdenberger.
Denken heißt im unendlichen Spazieren gehen. Das ist das Motto meines Gastes. Und ich glaube, sie ist mit dabei. Guten Morgen, Dr. Marion Mangelsdorf.
Guten Morgen.
Sind Sie mit am Meer, so ein bisschen mit mir? Oder wo
auf
sind Sie gerade?
Auf jeden Fall. Ein schöner Auftakt für dieses Thema.
Um Muße geht es in den nächsten 25 Minuten. Sie sind Philosophin, Sozialpädagogin und kennen sich auch sinnlich mit Muße aus. Was sind so Momente für Sie, wo Muße Ihr Leben füllt?
Ich musste jetzt daran denken, als ich letztes Jahr im Oktober die Tagung Verkörperte Muße organisiert habe, habe ich eigentlich relativ häufig von dem Komponisten Sven Helbig I Eat the Sun and Drink the Rain. Das ist auch so eine Klanglandschaft, die er da beschreibt.
Ich esse die Sonne und trinke den Regen.
Genau. Genau. Und das ist ja wirklich auch im Grunde das, was Sie jetzt gerade gemacht haben, mich mitgenommen ans Meer. Ich habe auch die Sonne auf meiner Haut gespürt. Ich habe den Regen in dem Moment zwar noch nicht gespürt, in jeder Pore meiner Haut, aber es wäre auch denkbar, dass dann so ein kleiner Nieselregen kommt. Und ich finde, das sind so die Momente, in denen man mal abtauchen kann, in denen man sich vielleicht die Zeit nimmt, über etwas nachzudenken und auf Reisen geht. Und das ist schon ein Moment auch der sinnlichen Muße.
Abtauchen? Jetzt, das heißt ja, es gibt eine Oberfläche und es gibt ein Unterwasser. Wovon taucht man denn ab? Von dem tristen Alltag oder woher kommt man?
Ja, ich denke schon, dass es so dieser Alltag ist, der uns einnimmt, der uns vielleicht auch immer hasten lässt, der uns so in diesem bekannten Hamsterrad gefangen hält, in dem wir immer treten und meinen, noch mehr tun zu müssen und dann doch mal einen Moment zu haben oder auch ein bisschen länger als nur einen Moment, in dem wir dann uns Zeit nehmen für uns selber, für die Gedanken, die vielleicht auch mal nötig sind, um Abstand zu bekommen von dem, was uns umtreibt, vielleicht auch von dem, was uns plagt.
Ist das nur etwas, was geistig wirkt oder tatsächlich auch körperlich? Gerade haben Sie es ja fast sinnlich beschrieben.
Ja, das ist absolut interessant, dass wir ganz, ganz viele Worte eigentlich haben, die eher damit zu tun haben, dass das was Geistiges wäre. Aber dabei hat es natürlich was damit zu tun, dass eigentlich Geist und Körper da zusammenkommen. Nämlich wir müssen uns irgendwo ja auch wohlfühlen. Wir müssen uns entspannen können. Das können wir nicht überall. Aber erst dann kann eigentlich der Geist auch auf diese Reise gehen. Also nicht ohne, das ist ja der Grund, warum auch solche Reisen, die jetzt gemacht werden, Fantasiereisen, uns erstmal einladen, ein bisschen tiefer zu atmen und uns hinzusetzen und uns darauf zu besinnen, dass wir jetzt auch wirklich abtauchen dürfen. Und ich denke, das geht nicht ohne den Körper, der dann mitmachen sollte. Ne?
Aber man muss natürlich erstmal den Kopf freikriegen, oder? Also es braucht Zeit, es braucht Raum, damit Muße möglich wird.
Ja, und das Interessante ist, wir können das Setting noch so schön machen. Also wir können uns das alles ganz wunderbar machen, uns den schönsten Tee machen und alles so richten. Und trotzdem, an einem Tag stellt sich die Muße ein und an dem anderen nicht. Das heißt, sie ist auch etwas, was nicht verfügbar ist. Das ist etwas, was wir immer wieder thematisieren. Also wir können es alles so machen, wie wir meinen, dass doch Muße kommen sollte und dann kommt sie nicht. Das kennen wir ja sehr gut.
Vielleicht aber können wir in dieser Redezeit ein paar Wege finden in die Muße hinein, wie es dann doch funktioniert. Trotzdem muss ich am Anfang mal den Begriff mit Ihnen noch klären. Sie sind ja auch Professorin, Sie sind Wissenschaftlerin. Da ist immer wichtig, eine Grundlage zu haben. Jetzt ist ja sowas gefallen wie Wohlfühlen und Zeit haben und gut tun, kann man ja auch noch dazu sagen. Was ist denn Muße genau? Es ist ja ein sehr altes, antikes Konzept. Und derzeit haben wir so Begriffe wie Wellness zum Beispiel.
Genau. Das Interessante an der Muße ist, umso näher wir hingucken, umso unschärfer wird er eigentlich. Also wir gehen ganz oft auch durch die Grenzbestimmung, nämlich wie Müßiggang oder auch Faulheit dran, um es dann abzugrenzen oder auch gegenüber den Konzepten der Wellness, wie wir sie jetzt haben. So von der Antike her können wir sagen, dass es schon etwas ist, was auch als Privileg zu bezeichnen ist. Also es gibt nicht alle Menschen die Muße haben können. Es gibt die Freien, diejenigen, die sich wirklich die Zeit nehmen können und auch den Luxus haben. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ein Konzept der Männer, die sich in ihre Gedankenarbeit auch versenken können und Kontemplation, also die reine Anschauung der Gedanken auch pflegen können. Es ist nicht für jede Frau und jeder Mann. Es braucht der Sklaven, die den Haushalt und die Geschäfte führen. Aber das ist natürlich etwas, was sich durch die Kulturgeschichte dann auch verändert hat. Es ist so, dass wir natürlich jetzt sagen können, in unserer heutigen Zeit ist das, was wir so mit Wellness bezeichnen, etwas, was so in Richtung Muße geht. Wir würden da nur auch nochmal so ein bisschen den kritischen Blick drauf wenden. Ist das nicht eher etwas, um in unserer Gesellschaft, die ja sehr stark auf Leistung ausgerichtet ist, uns wieder verfügbarer macht? Also wir gehen in die Wellness-Sauna oder wir gehen halt zu einem Achtsamkeitskurs, um nur dann auch wieder besser in der Tretmühle treten zu können.
Um zu funktionieren.
Um zu funktionieren. Und das ist meines Erachtens ein bisschen schwierig, wenn wir das auch als Muße bezeichnen. Also Muße hat da doch auch noch so einen kritischen Stachel, der uns in dieser Zeit der Wellness-Angebote doch nochmal befragt. Müssen wir da nicht ein bisschen auch gesellschaftskritischer denken?
Worin besteht der Stachel bei der Muße? Ich dachte, ich könnte mich da so reinfallen lassen. Das hört sich nach Piken an.
Ja, das hört sich nach Piken an. Also nehmen wir es mal, wir haben das in dem einen Bereich, nämlich bei Assistenzärztinnen, die machen Achtsamkeitskurse auch innerhalb dieses SFB, also Sonderforschungsbereich Muße, an dem ich arbeite. Und da ist es so, der Alltag im Krankenhaus ist einfach hektisch, der ist schwierig, man hat wenig Zeit für die Patienten, aber eigentlich möchte man natürlich die Zeit haben. Und wenn die dann so ein paar kleine Achtsamkeitspraktiken haben, dann können sie schon auch sich etwas besser konzentrieren auf zum Beispiel das Gespräch oder nicht von dem einen zum anderen zu switchen. Aber es gibt natürlich dann auch die Menschen, die sagen, ja, ich habe gelernt, jetzt eigentlich auch so ein bisschen fürsorglicher mit mir zu sein. Also zum Beispiel einfach nur, wenn ich den Spender von der Desinfektion nehme, dass ich in dem Moment mal kurz die Augen schließe und das auch genieße, dass es kühl auf meiner Hand wird. Und das hilft mir, in das nächste Gespräch irgendwie doch nochmal anders reinzugehen. Aber wenn ich nach Hause komme und vielleicht mir auch nochmal Zeit nehme, über mein Leben nachzudenken und wie das alles läuft, dass ich dann auch mal frage, ist das in Ordnung, wie das im Moment im Krankenhaus läuft oder nicht? Und dieser Stachel zu fragen, ist Muße nicht doch ein Konzept, was ein bisschen stärker greifen müsste und wo wir unsere Gesellschaft nochmal auch kritisch angucken, welche Werte haben wir großgeschrieben und sind das Werte, die uns wirklich zu einem zufriedenen Leben führen?
Also die Muße öffnet nicht nur die Chance, wieder aufzutanken in dem Abtauchen, sondern auch die Chance, mal drauf zu gucken, auf das oder einen Schritt zurückzugehen und mal eine Distanz zu gewinnen zu dem, was man normalerweise von innen gar nicht wahrnimmt.
Ja, genau.
Und das hat natürlich eine Kraft. Jetzt haben Sie ein Seminar angestoßen, die Muße in Zeiten der Krise. Wie sind Sie darauf gekommen, das gerade jetzt anzubieten?
Ja, das Interessante war, ich habe es nicht angeboten, als Corona schon aufgetaucht ist. Also es war schon vorher in der Planung, weil mich das genau die ganze Zeit so stark interessiert hat, dass ich gesagt habe, mich interessiert eigentlich nicht die Wellness-Muße, sondern mich interessiert diese Muße, in der ich doch auch mal in die Krise reingehen kann. Im Grunde auch die Muße, die ich brauche, um in eine Krise überhaupt, nehme ich jetzt auch wieder das Wort, abtauchen kann. Erstmal überhaupt spüren kann, ich bin wütend, ich bin traurig, ich möchte eigentlich etwas anderes in meinem Leben. Dafür brauche ich ja auch erstmal Zeit. Ich darf da nicht wieder weglaufen davor, sondern ich muss zu einem Punkt kommen, wo ich mich mit diesen auch existenziellen, basalen Themen meines Lebens auseinandersetzen kann.
Aber das klingt jetzt nicht nur nach Piken, sondern das klingt nach einem ganzen Nagelbrett, wenn Sie das so schildern.
Ja, in unserer Zeit interessanterweise ja schon. Man könnte ja auch sagen, das ist etwas, was in jedem Leben da sein müsste, diese Möglichkeit, immer mal wieder Abstand zu nehmen und zu sagen, möchte ich das so? Ist das gut so? Und Und das ist ja das Interessante, dass wir in einer Zeit leben, in einer beschleunigten Zeit, in der uns das ja wirklich wie ein Nagelbrett vorkommt, weil nämlich dann ganz, ganz viele Themen hochkommen, wo wir das Gefühl haben, oh nee, da will ich gar nicht hingucken, weil das müsste ja, das könnte ja dann bedeuten, dass das sehr vieles geändert werden müsste, aber ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen kann und es auch nicht individuell alleine zu regeln ist.
Die Idee war also vorher da, vor Corona. Jetzt ist aber Corona da und ändert das Leben. Und viele berichten auch von einer Veränderung, manchmal auch Entschleunigung. Ich bin damit vorsichtig, weil in diversen Familien zum Beispiel auch dort, wo viele Sorgen herrschen, beruflicher Art, Homeschooling obendrauf, das nicht unbedingt als Entschleunigung, sondern eher als Verdichtung und Belastung empfunden wird. Aber diese Krise verändert tatsächlich unseren Alltag. Was bedeutet das für das Konzept der Muße?
Ja, also das natürlich war das interessant, dass genau in der Zeit, wo ich das geplant hatte, dann jetzt diese Krise auftaucht und natürlich dadurch ist auch das Interesse an dem Seminar dann gestiegen, dass viele Studierende dann geschrieben haben, ach Mensch, ja, da möchte ich mitmachen, das interessiert mich. Andererseits natürlich es auch einige gibt, die dann eher mit Vorsicht sowas genießen, weil sie nämlich gerade es auch schwierig finden, damit dann noch stärker sich zu konfrontieren. Aber ich denke, es ist genau dieser Punkt, nochmal zu fragen. Ich meine, für einige ist es entschleunigend, für andere nicht. Oder manchmal ist es an einigen Punkten unseres Lebens entschleunigend oder auch in Phasen. Also so habe ich das selber erlebt. Am Anfang habe ich gedacht, meine Güte, was hatte ich alles vor? Wie hätte ich das überhaupt schaffen sollen? Und es war wie eine kleine Erleichterung. Das hat sich auch durch eine Woche noch so hindurchgezogen und ich dachte, vielleicht ist es wirklich eine Chance, dass wir mal so in uns gehen können. Dann haben mich aber so viele Aufgaben, die neu sind, eingeholt, dass ich davon nicht mehr sprechen kann und ich denke, das geht vielen Menschen so und es gibt ja auch vor allen Dingen viele, viele Situationen, wo man dann wirklich so eine erzwungene Muße hat, wo man dann gar nicht selbstbestimmt darüber nachdenken kann, sondern wo man dann wirklich mit Themen konfrontiert werden, auch häuslicher Gewalt, die unsäglich sind. Also diese gesellschaftlichen Verwerfungen will ich nicht schönreden oder die sehe ich sehr gut. Aber natürlich ist es eine Zeit, die vielleicht sowas wie eine einen Einschnitt bedeuten könnten, wo wir nochmal fragen, wie wollen wir jetzt eigentlich weitermachen? Wie kann es auch weitergehen? Ist das nicht auch erst die erste Welle der Schwierigkeiten, die auf uns zukommen? Wirtschaftliche Fragen kommen dann auch. Die Klimafragen haben wir auch noch nicht gelöst. Das heißt, wir stehen ja schon im Moment vor einem Berg von Herausforderungen, denen wir uns, meine ich, auch kollektiv stellen müssten. Und da bietet meines Erachtens das Konzept der Muße schon auch Angebote. Also, dass es etwas sein könnte, was so eher auch tragend ist für eine Gesellschaft.
Ich würde das gerne ganz persönlich verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie im Seminar auch Übungen machen, aber ich wäre neugierig darauf, ob Sie nach der nächsten Musik mir ein bisschen einen Weg zeigen können, wie ich vielleicht Schritte auf die Muße zugehen kann, wie ich die Stachel aushalten kann und wie ich dieses Konzept der Muße dann gewinnbringend für mein Leben, und ich meine nicht Profit, sondern einen Sinn daraus ziehen kann. Gleich mehr, Frau Mangelsdorf, hier auf WDR 5.
Gerne.
Neugier genügt. Muße auf WDR 5 mit Dr. Marian Mangelsdorf, Philosophin und Sozialpädagogin. Noch am Telefon. Wir haben ein bisschen durchgeatmet, gerade wenn die Telefonqualität auf Dauer ein bisschen auf die Ohren geht. Das gehört zur Muße dazu. Frau Mangelsdorf, wollen Sie mich mal mitnehmen in eine Situation, wie ich also von diesem Alltag, der mich bedrängt und beklemmt, vielleicht tatsächlich einen Weg finde in die Muße?
Ja, ich habe eine Situation, die, denke ich, überall und auch für jeden Menschen möglich ist. Ich nehme eine Situation, wo es regnet und der Regen die Fensterscheibe runter tropft und so die leichten Tropfen so rinnen. Und ich nehme mir meinen Sessel und setze mich vor das Fenster und schaue dem so zu.
Dafür muss ich jetzt zu Hause sein, einen Sessel haben und Zeit haben.
Ich muss die Zeit haben, also ich nehme jetzt mal die Zeit, die wir jetzt gerade haben. Ich kann gerade nicht zur Arbeit die nächste Videokonferenz oder das nächste Arbeitstreffen ist abgesagt. Und im Grunde ist es vielleicht diese Situation von erzwungener Muße. Also ich möchte eigentlich gar nicht, aber ich merke, okay, irgendwas muss ich jetzt machen. Die nächste Netflix-Serie ist auch irgendwie schon dann ausgeguckt. Also und ich setze mich dahin
und sehe den Regen von der Fensterscheibe laufen.
Genau. Und gib mich dem mal hin. Irgendwie in dem Moment schaffe ich das. Das ist ja auch dieses Unverfügbare. Manchmal funktioniert es einfach. Ich kann auch gar nicht sagen, warum das manchmal funktioniert und manchmal nicht. Aber nehmen wir jetzt mal die Situation, sie funktioniert. Und ich kann mich da hineinbegeben und auch irgendwie merke ich, Moment, da kommt doch ein bisschen ein kleiner Sonnenstrahl und dadurch reflektiert der eine Tropfen und ich gehe da noch ein bisschen tiefer rein, sehe dann vielleicht auch eine kleine Spiegelung noch und gehe immer mehr in diese sinnliche Erfahrung und diese Wahrnehmung rein und merke so, das beruhigt mich und irgendwo dadurch habe ich auch eine Möglichkeit, in eine schwierige Situation, die ich gerade erlebe, auch vielleicht gerade zu Hause, dadurch, dass ich die ganze Zeit da bin, die Kinder um mich rumhuschen und ich nicht so zu dem komme, was ich eigentlich machen muss und was ich auch als Druck spüre. Und
das ist der zweite Schritt. Moment, ich möchte da noch eben an der Fensterscheibe bleiben, weil das ist ja ein wichtiger Schritt. Wie komme ich jetzt von der Wahrnehmung um hier und jetzt, von dem Rinnen der Tropfen, von den Spiegelungen in die anderen Gedanken? Wo ist da die Brücke?
Tja, wenn wir das so genau erklären könnten, warum manchmal dann Gedanken sich an etwas festhaften und wir dann merken, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, vielleicht da auch einen Ausweg draus zu finden. Also es ist nicht nur beängstigend, die Situation, sondern ich habe auch eine Möglichkeit in irgendeiner Weise, weil ich mich vielleicht gerade wohlfühle, weil mich das beruhigt, weil die Sonne auch noch eine Reflexion bringt, die meinen Gedanken einen Stups gibt. Ich denke, diese Konnektion, also warum dieses Gefühl, was ich dann habe, zu einem Gedanken führt, der möglicherweise auch mal mir eine Öffnung von einer problematischen Situation anbietet. Ich glaube, das ist wirklich ziemlich geheimnisvoll. Also da können wir jetzt auch in dem und auch individuell und situativ. Also das ist auch das Unscharf an der Muße, dass sie so situativ ist, dass wir sie nicht einfangen können, dass wir nicht sagen können, und jetzt haben wir das einmal erlebt und dann können wir das immer wieder wiederholen und wir können es üben. Nee, das können wir alles nicht.
Ich versuche mal für mich in diesem Bild, denn ich kenne diese Situation, dass dann die Regentropfen ihren Weg suchen, manchmal nicht weiterkommen, dann verharren, manchmal zusammenfließen und dann gemeinsam mit mehr Kraft einen Weg finden. Meinen Sie auch eine solche Übertragung? Sie haben ja eben auch die Lichtblicke erwähnt, also diese Spiegelungen, die plötzlich auftauchen.
Das ist ein sehr schönes Bild. Also, dass man dann plötzlich auch merkt, oder vielleicht so diese Idee bekommt, vielleicht kann ich das nur gemeinsam mit anderen. Ich muss mir nochmal jemanden suchen und dann habe ich diese vereinte Kraft. Oder mir geht es, wir haben so einen kleinen Ofen auch. Wenn ich einen Holzscheit reinmache, dann brennt es noch nicht so gut. Wenn ich zwei, drei reinmache, dann geht es plötzlich los. Und das ist für mich ganz oft auch so ein Bild, wo ich so denke, ja, wir können es nur gemeinsam schaffen. Ich brauche noch Verbündete oder ich muss nochmal ein Gespräch mit dem und dem führen, wo ich einfach weiß, da könnte dann was Neues entstehen. Das sind genau diese Momente, genau, wo ich dann merke, es gibt eine Lösung und es gibt vielleicht sowas wie auch nicht nur eine Selbstfürsorge, dass ich da bei mir selber ankomme, sondern auch eine Fürsorge in der Gemeinschaft. Also ich muss ins Kollektiv hinaus. Ne?
Um das zu denken, um sich da auch reinzubegeben in die tieferen Probleme, braucht es aber doch eine Kraft.
Ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt etwas, das kann ich sicherlich nicht als Philosophin sagen oder vor allen Dingen, da sind dann eher die Mediziner und Psychologen in unserem SFB auch gefragt, aber das, was ich immer wieder beobachte, auch bei Studierenden, wenn ich in Dialog mit ihnen trete, im ersten Moment gibt es sowas wie einen Widerstand, sich mit den Fragestellungen, die auch problematischer sind, zu beschäftigen. Aber im zweiten Schritt ist es ganz oft, dass ja eine Kraft da ist und dass wir auch einen Willen haben, Herausforderungen zu meistern und auch wissen, dass wir daran wachsen und dass es überhaupt nicht so ist, dass wir keine Kraft hätten. Mhm. Ich glaube, glaube, wir reden uns das auch häufig genug ein, weil wir halt ständig in so einem Beschleunigungsprozess uns immer wieder involvieren lassen und überhaupt gar nicht diese kleinen Schritte merken. Also beim Kind sehen wir es ja. Das würde nicht laufen lernen, wenn es nicht ständig wieder aufsteht und dann fällt es halt hin und dann steht es wieder auf und irgendwann sind auch die Muskeln aufgebaut, um halt stehen zu bleiben. Und das würde ich jetzt auch übertragen. Letztendlich haben wir diese Kraft schon, nur wir trauen sie uns nicht zu. Und ich glaube auch jeder Mensch, also ob privilegiert oder nicht, wir haben diese Kräfte.
Vielleicht braucht man manchmal eben die vielen Regentropfen beziehungsweise die Verbündeten dann eben, um diese Kräfte zu aktivieren. Denn die zweite Brücke ist dann ja von dieser Situation Muße wieder hinaus in die Realität, um Dinge dann auch umzusetzen. Ich glaube, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das Konzept der Muße einerseits für sich gut, aber es ist auch gut, um dann tatsächlich im Alltag etwas zu verändern.
Ja, genau. Das ist, denke ich, etwas, was es auch wegführt von diesen Wellness-Programmen, zumindest so, wie ich es vorhin erklärt habe oder beschrieben habe, dass wir in die Sauna gehen und danach halt dann noch fitter sind, um dann halt irgendwie die nächste super stressige Woche zu erledigen. Das Konzept der Muße würde dann nochmal fragen, wie können wir es schaffen, da auch systemische Veränderungen zu bewirken? Aber das ist eine schwierige Frage, weil es nämlich genau das Einzelindividuum nicht alleine lässt, sondern sagt, ja, es ist immer ein System und das muss halt auch angeschaut werden.
Genau, weil dann die Hindernisse ja auch auftauchen in der Realität, die ich im Kopf vielleicht umgehen kann, aber in der Realität dann nicht.
Genau, oder ich habe eine Idee, wie ich das mit gemeinsam mit Kolleginnen oder Kollegen angehen kann. Aber dann stoße ich auf das nächste Problem, weil halt bestimmte Zwangsläufigkeiten einfach da sind, weil die Kunden bedient werden müssen und jenes und dieses. Also man hat immer eine Schlaufe mehr, um zu sagen, so richtig können wir es dann doch nicht verändern. Und ich denke, immer wieder diese Schlaufe mehr auch denken zu dürfen, und vielleicht auch nochmal mit mehr sich dann wieder zusammenzusetzen und zu sagen, was können wir da tun? Und halt auch das möchte ich jetzt wieder auf die jetzige Situation zurückkommen. In unserer jetzigen Zeit, was bedeutet das eigentlich? Also an welchen Stellen müssen wir jetzt Weichen stellen oder wo wissen wir es eigentlich schon längst, dass wir Weichen stellen müssten? Und wir werden immer wieder mit diesen Situationen konfrontiert.
Marion Mangelsdorf, die ein Seminar gibt in Zeiten der Krise über die Muße, hat uns ein bisschen Muße näher gebracht hier auf WDR 5. Vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen jeden Tag ein kleines Fenster.
Ja, ich Ihnen auch.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
WDR 5.